Ich kann mir das eigentlich nur vorstellen, dass das irgendwie aus einem Krisenszenario heraus passiert, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Staat das Geldmonopol aufgibt und sagt, okay, wir schaffen jetzt die Zentralbanken ab, wir erlauben jetzt einen freien Wettbewerb der Währungen zum Beispiel.
Und herzlich willkommen zu 1 Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast für Frauen. Heute habe ich Clemens eingeladen von dem Kanal René will Rendite. Er hat unlängst ein YouTube-Video hochgeladen zu Bitcoin, auf das ich mich ganz stark beziehe und das du auch in den Shownotes findest. In diesem Video geht er darauf ein, dass er Bitcoiner sieht als eine Gruppe von Menschen, als Bitcoin-Fans, die die Krise herbeisehnen. Und da möchte ich ganz entschieden widersprechen. Es ist eben weniger ein Interview geworden und mehr ein Diskurs, um ihn halt auch zu zeigen, dass Bitcoin mehr ist als ein Spekulationsobjekt und auch einen echten Wandel der Gesellschaft bedeuten kann. Ich freue mich schon auf deinen Kommentar, wie du das Ganze siehst und freue mich auch, wenn du den YouTube-Channel von 1 Million Satoshi abonnierst und auch ein Like da lässt, wenn dir das Diskursgespräch auch gefallen hat. Vielen Dank. Bis gleich. Werbesponsor dieser Folge ist Relay. Der Schweizer Anbieter ist Europas einfachste Bitcoin-App. Kaufe und verkaufe Bitcoin in einer Minute oder richte einen Auto-Invest-Plan ein. Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich. Das klappt ganz einfach über einen Dauerauftrag deiner Hausbank. Die App wurde mit 4,4 Sternen im Apple Store bzw. mit 4,5 Sternen im Google Play Store ausgezeichnet. Ich buchstabiere dir den Namen mal, damit du sie auch findest. Relay, also R-E-L-A-I. Mit dem Code Kinderleicht bezahlst du um 0,5% weniger Gebühren für jede Transaktion. Und der Link zu Relay ist natürlich zu finden in den Shownotes. Nun hast du deine Bitcoin gekauft, wie verwahrst du jetzt deine Bitcoin? Du verwahrst deine Bitcoin sicher und einfach auf einem Hardware-Wallet. Die Bitbox 02 von Stift Crypto eignet sich besonders gut dafür. Das ist ebenfalls ein Schweizer Hersteller und hat auf seiner Hardware-Wallet ein Open-Source-Software und ein Sicherheitschip kombiniert. Dazu ist die Hardware-Wallet sehr einfach zu bedienen. In 5 Minuten kannst du schon loslegen, selbst wenn du technisch nicht sehr versiert bist und eine Anfängerin bist. Sie haben auch einen erstklassigen deutschen Support. Über den Link und den Aktionscode Kinderleicht erhältst du einen Rabatt um 5% beim Kauf der Bitbox 02. Hallo Clemens, herzlich willkommen zu 1 Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast für Frauen.
Hallo Eva, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du gekommen bist. Aber Clemens, erzähl mal was über dich. Du hast ja deinen Kanal René will Rendite. Wie kommst du dazu? Was machst du so und worum geht's in dem Kanal, in dem YouTube-Channel überhaupt?
Naja, ich bin ja eigentlich von Haus aus Finanzjournalist. Ich arbeite bei Focus Online und da habe ich halt begonnen, vor ungefähr 2 Jahren, vor 3 Jahren jetzt mittlerweile her, diesen Kanal aufzubauen, weil ich dachte, hey, wir müssen auch die Leute abseits von jetzt den klassischen Nachrichtenseiten erreichen. Und natürlich sind auf YouTube sehr viele Finanzinteressierte, die auch dort nach Informationen suchen. Und den wollte ich eben meinen Kanal anbieten, wo es vor allem darum geht, dass Experten ihr Wissen weitergeben. Ich mache ähnlich wie du viele Interviews, die ich dann einstelle und zunehmend in letzter Zeit mache ich dort auch eigene Meinungsstücke, wo ich so ein bisschen die Sicht, so ein bisschen meine Sicht erzähle und wie ich so auf die Lage und die Märkte blicke.
Ja, spannend, interessant. Ich verfolge dich und deinen Kanal ja schon seit mehreren Monaten. Ich muss, glaube ich, schon sagen, seit mehreren Jahren mittlerweile. Genau, den gibt's ja, glaube ich, so circa seit auch nochmal so 3 Jahren, glaube ich, mal so in die, ungefähr. Und finde die Finanzinformationen und auch die Interviews, die du da führst, immer sehr, sehr gut. Genau, und dann habe mich eigentlich von Anfang an immer gefragt, warum heißt der Kanal René will Rendite und nicht Clemens will Rendite? Du heißt ja Clemens.
Ja, das ist eine Frage, die ich sehr häufig kriege und vielleicht würde ich es im Nachhinein anders machen. Aber damals war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Ich wollte halt einen klingenden Namen, wie man so schön sagt. Also ich wollte, dass halt direkt durch den Namen deutlich wird, worum geht es. Und es geht um Geldanlage, es geht darum, wie mache ich mehr aus meinem Geld, also es geht um Rendite. Okay, also hatte ich den ersten Teil. Und dann war halt dann die zweite Frage, ja, was passt denn dazu? Es sollte halt irgendwie auch deutlich werden, dass es um eine Person geht. Und Clemens will Rendite, das klang irgendwie nicht so knackig, fand ich. Und dann ja, von Rendite zu René ist es dann halt eigentlich ein kurzer Weg. Und dann, ja, René will Rendite, das dachte ich, das geht so locker von den Lippen irgendwie. Ja. Und führt natürlich so ein bisschen zu Verwirrungen. Ich erkläre es dann auch immer gerne, dass halt ich sage, der Kanal heißt René will Rendite, ich heiße Clemens, also ich bin Clemens von René will Rendite. Und ich glaube, so langsam setzt sich's durch und die Leute verstehen die Idee dahinter. Ich meine, bei Roland Berger arbeiten ja auch nicht nur Leute, die Roland Berger heißen, sondern ja, da arbeiten auch viele andere Berater und er ist einfach echt nur der Namensgeber. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen bei mir.
Okay, ja, verstehe. Und ich habe bei deinem Channel natürlich auch mal gefiltert, welche Videos am häufigsten gesehen werden. Und da ist es eigentlich durchgehend so, dass so Videos, die rund um Krisen sich drehen und Videos, die das Finanzsystem vor allem kritisieren und auch vielleicht auch eine Euro-Währungszusammenbruch prognostizieren, dass die besonders oft gesehen werden. Woran liegt das, glaubst du?
Ja, ach, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also wie soll ich sagen? Wie gesagt, ich komme ja aus dem Journalismus. Wenn man sich da halt so ein bisschen mit beschäftigt, dann gibt's ja so Nachrichtenfaktoren, also Faktoren, die dazu führen, dass ein Ereignis zu einer Nachricht wird. Ich meine, die Medien berichten ja nicht jetzt über alles, was in der Welt passiert. Da kämen sie ja gar nicht hinterher, sondern sondern die wählen ja nach bestimmten Kriterien die Nachrichten aus. Und wie gesagt, da gibt's halt diese Theorie der Nachrichtenfaktoren, die man dann untersucht, zum Beispiel Prominenz. Wenn halt irgendwie einem Prominenten was passiert, steht es in der Zeitung, wenn es halt einem Normalbürger passiert, steht es nicht drin. Also Prominenz zum Beispiel ist ein wichtiger Faktor. Und Negativismus ist halt auch immer ein sehr, sehr starker Faktor gewesen. Die Leute interessieren sich irgendwie für Dinge, die schlecht laufen, für Krisen, Katastrophen und so weiter. Und da kann man natürlich fragen, woran liegt das? Und ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Zum einen, wenn ich eine gute Nachricht höre, dann besteht für mich erstmal kein Handlungsbedarf. Dann kann ja alles so bleiben, wie es ist. Ich muss nicht aktiv werden. Wenn aber da irgendwie so ein bedrohliches Szenario ist, dann frage ich mich, hey, was heißt das für mich? Was heißt das für mein Geld? Was würde es bedeuten, wenn dieses Szenario eintritt? Da muss ich also drüber nachdenken, da muss ich womöglich aktiv werden. Da bin ich halt gefordert. Deswegen glaube ich, nimmt man solche Nachrichten eher wahr. Und was auch noch ein Grund ist, es gibt ja so psychologische Untersuchungen, die zeigen, dass uns Verluste sehr viel mehr wehtun, als dass wir uns über Gewinne freuen. Und ich glaube, auch das trägt dazu bei, dass man halt negative Nachrichten, die zu Verlusten führen können, mehr wahrnimmt, irgendwie auch dann irgendwie mehr darauf reagiert. Und vielleicht so ein dritter Punkt, den man auch nennen könnte, wenn man Optimist ist, dann klingt es irgendwie immer so ein bisschen komisch. Dann klingt es immer so, ich will was verkaufen und so weiter. Weißt du, hier, wenn ich halt sage, hey, die Aktie ist super, ich glaube, die steigt, dann denkt doch jeder, hey, wer will, dass ich die Aktie kaufe? Wenn ich aber sage, oh, die Aktie ist eine Katastrophe, besser Finger weglassen, dann klingt es schon wesentlich realistischer irgendwie. Das klingt nicht so naiv, als wenn ich sage, hey, die Welt wird besser. Guck doch mal hier der Fortschritt, dies, jenes. Da wird man immer naiv und irgendwie so ein bisschen unbedacht, ein bisschen blauäugig und so. Und ich glaube, deswegen hat man halt eher so einen Hang zum Pessimismus und nimmt halt auch solche Nachrichten eher wahr aus diesen verschiedenen Gründen, die ich gerade genannt habe.
Ja, also da bin ich total bei dir, da kann ich ganz viel unterstreichen. Was ich halt auch beobachte, wir sind ja bei einem Bitcoin-Podcast, also wenn ich bei Bitcoin-Meetups bin, wenn ich zu verschiedenen Konferenzen auch im Bitcoin-Bereich gehe, ist das halt wirklich auch ein sehr großer Optimismus da auch vorherrscht.
Naja, beides irgendwie, oder? Das ist auch irgendwie Pessimismus. Man sagt, das Fiat-Geldsystem bricht zusammen. Irgendwann platzt die riesige Schuldenblase, riesige Umwälzungen, es wird eine neue Weltordnung geschaffen. Also ich sehe das auch als sehr pessimistisches, langsam pessimistisches Szenario, was man dort bei den Bitcoinern immer hört.
Ja, ich glaube, du sprichst jetzt vor allem auch dieses Video an. Also das verlinke ich natürlich auch sehr, sehr gerne in den Shownotes, dass man da vielleicht auch mal den Hintergrund sieht, was wir jetzt auch nochmal im Speziellen besprechen, ist so ein Video, bei dem du auch nochmal sagst, dass das Szenario, das von vielen Bitcoinern halt eben aufgezeichnet wird, aus deiner Sicht halt eben ein Krisenszenario ist und dass das alles bald zusammenbricht und dass nur in so einem Krisenszenario die Bitcoiner halt wirklich Geld verdienen können und das halt eigentlich so, dass schon heraufbeschworen wird. Warum,
Also jetzt, um dich da genau zu verstehen, warum denkst du denn, dass die Bitcoiner sowas sich wünschen und hervorrufen
wollen? Naja, es ist also vielleicht nochmal so ein bisschen um den Kontext des Videos. Mhm. Ich habe es genannt, warum ich den Traum der Bitcoin-Fans nicht erleben will. Mhm. Und ich arbeite natürlich mit so gewissen Prämissen dabei. Das ist ja ein Kommentar, das ist eine Meinung. Prämisse ist, die Bitcoin-Fans freuen sich auf den Tag, wo sie mit Bitcoins bezahlen können, wo das Fiat-Geldsystem zusammenbricht, abgeschafft ist, was auch immer, wo der Bitcoin die dominierende Währung ist und dann wird alles gut, mal etwas vereinfacht formuliert, weil dann haben wir keine Bombast-Szenarien mehr, dann haben wir nur noch begrenzte Geldmenge, die halt den Mächtigen so ein bisschen so die Mächtigen irgendwie so an die Kette legt, die können nicht mehr Kriege finanzieren und Ausgabenprogramme und sich verschulden und, weil es gibt nur noch diese begrenzte Geldmenge. Das ist ja so ein bisschen, vielleicht stark vereinfacht ausgedrückt, so ein bisschen so die Welt, die sich halt die Bitcoiner wünschen. Und ich habe mich halt gefragt, was müsste denn dafür passieren, damit dieser Traum, diese Welt wirklich wird? Und ich kann mir das eigentlich nur vorstellen, dass das irgendwie aus einem Krisenszenario heraus passiert. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Staat das Geldmonopol aufgibt und sagt, okay, wir schaffen jetzt die Zentralbanken ab, wir erlauben jetzt einen freien Wettbewerb der Währungen zum Beispiel. Sondern das kann nur aus so einer fundamentalen Krise, aus einer fundamentalen Erschütterung der staatlichen Ordnung passieren, wo alles in Trümmern liegt und dann irgendwie so eine neue Welt daraus geschaffen werden kann, die vielleicht besser ist, vielleicht auch nicht, da kommen wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt zu, aber die natürlich erstmal durch einen wahnsinnigen Verlust, wo es erstmal zu einem wahnsinnigen Verlust kommt. Die Menschen werden in dieser Krise alles verlieren, höchstwahrscheinlich. Die einen mehr, die anderen weniger und manche vielleicht sogar ihr Leben. Und dann kommt aus den Trümmern eine gewisse Zeit vielleicht diese neue Weltordnung mit einem Bitcoin-basierten Geldsystem.
Ja, du sprichst auch Warlords an, ne? Die dann
haben. Ja, ich habe gesagt, weil ich aber glaube, wenn halt die staatliche Ordnung zu abgebrochen ist. Ich meine, muss man sich nur, ist ja vielleicht Warlords vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn man sich in Afrika sich anschaut, wo es keine staatliche Ordnung gibt, kämpfen halt Warlords gegeneinander und jeder versucht halt irgendwie seinen Einfluss zu erhöhen. Und ich glaube auch, dass dann ohne staatliche Ordnung es zu diesen Unruhen kommen wird und zu einer Phase des Chaos. Und das will ich einfach nicht erleben. Und deswegen habe ich gesagt, dieses Video, weil ich glaube, dass sich ein bisschen zu wenig Gedanken darüber gemacht wird, was passieren müsste, damit halt dieses Bitcoin-Szenario möglich wird. Und da gibt's in The Big Short auch so eine Szene, wo halt da irgendwie die Finanzspekulanten überlegen, hey, wir haben ja voll die geile Idee, wie können wir hier einen Haufen Geld machen mit einem Zusammenbruch des Immobilienmarktes. Und sagt dann einer, hey Leute, überlegt euch mal, was das heißt. Millionen von Menschen verlieren ihr Haus. Und ihr seid, das geht doch nicht irgendwie.
Ich würde da gerne auch natürlich einhaken, wie du siehst, besitze ich da schon so ein bisschen auf Kohlen. Also ich finde das ja ganz interessant, wie du so die Bitcoiner so von außen wahrnimmst, also oder vielleicht auch bei Meetups und dergleichen auch warst. Also was ich halt immer so mitgenommen habe, und ich zähle mich ja auch so zu diesen Bitcoin-Fans oder Bitcoin-Enthusiasten, ist das, dass ich und auch viele andere wirklich auf jeden einzelnen Bitcoin verzichten würde oder verschenken würde, wenn es wirklich dazu käme, dass halt es auch ohne Bitcoin funktioniert, das ganze System so aufrechtzuerhalten, also dass es wirklich für jeden möglich ist, ein Bankkonto zu eröffnen, da frei zu verschicken, die Werte zu verschicken, ohne irgendeine Instanz und auch unzensiert das Ganze zu verschicken. Und wenn das natürlich irgendwie durch eine andere Kryptowährung oder durch irgendetwas anderes, was halt dezentral ist oder halt nicht kontrolliert werden kann, auch möglich ist und Bitcoin dadurch wertlos wird, dann ist es auch für mich in Ordnung. Also ich glaube, das ist schon mal so der erste Schritt, dass ich da jetzt Bitcoin nicht sehe als Investment und ich freue mich drauf, weil dann bin ich ganz reich und kann halt überall zahlen und alle anderen müssen da halt irgendwie nachziehen, sondern ja, dann ist es mir wert halt, dass es halt nicht Bitcoin ist, sondern halt irgendwas anderes und mein Investment sozusagen, was ich jetzt schon bis jetzt gekauft habe, geht gegen null, dann ist es halt einfach so. Ich denke, es ist halt da gut zu unterscheiden. Also ich bin ja selbst auch ETF-Investorin und Das sehe ich halt wirklich als so meine Altersvorsorge und das sehe ich halt das, wo ich auch, weil es halt genug Historie gibt, 100 Jahre, 120 Jahre, da kann ich mir halt ungefähr ausrechnen, okay, wie viel bleibt dann für die Rente? Es ist natürlich immer eine Unsicherheit da. Es ist auch jedes Asset mittlerweile auch korreliert mit der Geldpolitik der Fed. Doch denke ich halt, dass das halt so ein bisschen, man hat halt eine lange Historie, das ist halt die Altersvorsorge. Und wenn das weg ist, dann schaue ich natürlich schon ein bisschen durch die Röhre. Aber wenn jetzt mein Bitcoin unter Anführungszeichen Investment oder Kauf auf einmal weg ist, weil es halt nicht mehr notwendig ist, dann freue ich mich drüber. Also dann ist es halt wirklich eine Erleichterung und ich glaube, das sehen ganz, ganz viele so. Es geht halt nicht ums Geld und es geht halt nicht darum, möglichst viel und schnell Geld zu machen.
Ja, genau. Aber dann sind wir ja quasi einer Meinung. Du willst ja, also auch nicht die Bitcoin-Welt erleben.
Na, ich will die Bitcoin-Welt in dem Form schon erleben, dass es halt eine dezentrale Möglichkeit gibt, ein dezentrales Geld gibt, das ein Store of Value ist. Es gibt ja so zwei Positionen. Die eine Position ist ja mehr, Geld soll kein Store of Value sein. Also das alles, Geld ist einfach nur ein Fluss, der verschiedene Dinge und Produkte erlaubt zu kaufen, aber zum Beispiel Immobilien oder Aktien, allein die sind die Wertgegenstände. Und dann gibt's halt die andere Position, die sagt, ja, es muss halt aber auch so sein, dass Geld ein Store of Value sein soll. Und natürlich bei 2% Inflation, damals dachte ich mir schon vor 10 Jahren bei 2% Inflation, oh Gott, das ist ja kein Store of Value mehr, ich muss sagen, ETFs ausweichen, ich muss Investoren lernen, ich muss Finanzen lernen. Und jetzt sind wir halt bei 5% und ich denke halt, dass es wahrscheinlich wird es halt auch, keiner weiß es, aber wahrscheinlich wird es auch langfristig bei 5% bleiben über die nächsten Jahre, weil sich halt auch die Wirtschaftssysteme ein bisschen geändert hat. Aber jetzt nur rein zur Prognose, ich glaube jetzt nicht mehr, dass wir möglichst schnell und in kurzer Zeit wieder auf 2% fallen werden. Also wir müssen uns was überlegen, was wir mit unserem Geld machen. Und allein dieser Ansatz, dass wir halt Geld nicht mehr als Store of Value sehen können, nicht mehr so wie früher noch, besser zumindest, ist halt etwas, was unsere Welt einfach unsicherer macht und die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter erhöht.
Waren jetzt viele Punkte drin. Also Inflation ist gerade ein Thema, klar. Mhm. Dadurch verliert natürlich Geld so ein bisschen seinen Store of Value. Klar, dass man natürlich da reale Verluste erleidet über die Zeit. Aber das war... dass wir eine positive Realverzinsung hatten. Das ist eigentlich eher die Ausnahme als die Regel gewesen. Das hatten wir auch schon irgendwie, bei der Bundesbank gibt es da lange Daten rein und da kann man sehen, dass eine positive Realverzinsung fast noch nie gegeben war. Das war eher die Ausnahme. Also man musste schon immer was mit seinem Geld machen. Zum Beispiel halt in Aktien oder ETFs anlegen, dass man also eine Null-Inflation hatte. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gab. Also, dass man das Geld in dem Sinne Store of Value war. Und ich finde irgendwie bei Inflationsrate zwischen 1-2%, da ist es noch mehr oder weniger gegeben eigentlich. Und wir haben jetzt gerade eine Phase der hohen Inflation. Die Notenbanken steuern halt aber sehr aggressiv gegen. In den USA, wenn das so weitergeht, werden wir schon relativ bald eine positive Realverzinsung wieder haben. Die Fed ist jetzt auf dem Weg, so Richtung 5-5,5% zu erhöhen. Inflation kommt gerade von oben runter, ist jetzt im Bereich 6 irgendwas, glaube ich. Also da fehlt nicht mehr viel. Und da hat man wieder, wenn man so will, diesen Store of Value bei Geld. Deswegen, man muss sich schon immer ums Geld kümmern, um die Geldanlage kümmern. Ob jetzt da Bitcoin die richtige Art und Weise ist, sich ums Geld zu kümmern, meine Store of Value, man hat es im letzten Jahr gesehen, wie der Bitcoin rasant an Wert verloren hat. Wie viel waren es, 70% oder sowas? Es ist ja auch kein Store of Value. Solange es halt eben nur ein Asset ist und man damit nicht bezahlen kann. Ja. Solange wenn wir in der Bitcoin-Welt leben würden, dann wäre es halt sozusagen, dann hätte man ja nicht diese Schwankungen, hätte man ja nicht die Schwankungen kommen ja nur durch das Umrechnen in Dollar zustande oder in Euro, weil man natürlich noch dass die Währungen sind, mit denen man bezahlt, weitestgehend. Und wie gesagt, damit halt Bitcoin ein Store of Value ist, müsste man halt eben auch in so einer Bitcoin-Welt leben, die, ja, wie gesagt, vor der ich mich so ein bisschen fürchte, auf welchem Wege wir dort hingelangen.
Mhm. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den ich da auch nochmal aufgreifen wollte, wie wir dorthin gelangen. Also ich denke, dass es halt durch einen Währungswettbewerb auch möglich ist. Es muss ja nicht, also ich glaube, es gibt zumindest die, die ich kennengelernt habe, die sind wenig Crash-Propheten, dass sie sagen, der Euro wird komplett zusammenbrechen und alles wird nur noch über Bitcoin laufen und keine andere Währung wird es mehr geben. Also ich denke und ich hoffe eher, dass es so einen Wettbewerb gibt, dass es mehrere Währungen gibt und man kann halt sich die Währung aussuchen, die sich für die eigenen Ziele am besten eignet. Also zum Beispiel wäre Bitcoin oder sowas wie Bitcoin dann möglich, größere Tranchen in schneller Zeit zu überweisen und eben halt auch Store of Value. Und dann kann es ja noch immer Nationalwährungen geben. Also es ist ja jetzt auch schon so, dass in einem Land teilweise dann auch nicht nur eine Währung gibt, sondern halt auch mehrere. Natürlich, weil die Wirtschaft da halt auch nicht so optimal ist, aber bei uns könnte es dann sicher auch so etablieren, dass jeder sich seine Währung sozusagen sucht und der Merchant, also derjenige, der das verkauft, der bestimmt ja dann, welche Währung er halt auch annimmt.
Ja, aber du sprichst das Überweisen an. Ja, das ist ein Use Case in manchen Teilen der Welt, aber in der westlichen Welt haben wir doch kein Überweisungsproblem. Das ist, wenn ich halt irgendwie Geld in Länder überweisen will, wo es nicht so das ausgeprägte Banksystem gibt. Dann ist das ja ein Use Case, aber doch nicht für die Bürger in der westlichen Welt.
Ich gebe dir recht bei kleineren Beträgen. Aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt 5.000 Euro nach Österreich überweisen möchte von Deutschland, habe ich schon ein Problem. Also da muss ich dann zumindest mal einen Tag warten. Aber das ist jetzt kein großer Betrag, ne? Also wenn es jetzt da mal geht, was ist mit 10 Millionen, wird schon schwieriger. Es geht halt, es geht das für seinen Use Case. Also natürlich würde ich dann halt 500 Euro in der westlichen Welt einfacher zu meiner Mutter überweisen von Deutschland oder Österreich mit einem, nicht mit einem normalen Fiat-Konto halt, ne, das man so hat. Aber wenn es schon mal um 50.000, 100.000, 300.000 Euro geht.
Auch das ist jetzt ein Use Case, den, glaube ich, nicht so viele Leute haben. Wartet man halt eine Woche, bis das Geld da ist. Also in wie vielen Fällen muss das Geld zack da sein? Also
drum meine ich ja, also muss ich für jeden so seinen Use Case finden. Aber ich finde es ganz interessant, dass du ziemlich oft auch Afrika ansprichst, weil ich bin da total deiner Meinung, dass ich sage, okay, der Use Case ist meiner Meinung nach in der westlichen Welt auch da, weil es halt für uns jetzt einfach erschwert, irgendwie ein Store of Value zu haben oder eine Sparmöglichkeit zu haben, ohne ganz tief einzusteigen in die Finanzen. Aber ich glaube, der richtige Use Case, also das, wofür Bitcoin gebraucht wird, ist halt in Entwicklungsländern und da vor allem in Afrika. Ja, also hast du schon mal was von CFRON gehört?
Nee, aber da wollte ich noch mal kurz, Use Case Afrika mit irgendwie kein Bankensystem und so weiter. Das würde aber doch für mich heißen, ich darf doch dann als westlicher Mensch keinen Bitcoin kaufen. Damit treibe ich doch den Preis in die Höhe und mache es halt den Leuten in Afrika schwieriger, ihr Geld in Bitcoin anzulegen. Weil wenn der Bitcoin-Kurs dadurch steigt, da bereichere ich mich doch am Use Case Bitcoin in Afrika, wenn ich jetzt in Bitcoin investiere.
Ja, also zwei Punkte dazu würde ich jetzt so mal sagen. Ich glaube, wir sind jetzt noch ganz am Anfang der Adoption. Und dazu kommt halt auch, dass der Afrikaner, ich sage jetzt mal zum Beispiel in Nigeria, wo er besonders stark benutzt wird, dass er da vor allem genutzt wird als Zahlungssystem und als Überweisungsmittel der Remittances. Da gibt so wenig Möglichkeit, halt wirklich noch was zu sparen an sich, dass der Wert von Bitcoin nicht das Ausschlaggebende ist noch. Deswegen, und man setzt natürlich ein Preissignal, indem man den Bitcoin kauft, aber man setzt halt auch ein zweites Preissignal, indem man den Bitcoin verkauft. Und viele Bitcoiner, die würden ja nie einen Bitcoin wieder verkaufen und schaffen dadurch auch einen bestimmten Bodensatz, unter den diese Kryptowährung, weil einfach so viele Fans da sind, nicht fallen wird.
Ja, aber ich treibe doch dadurch weil der Bitcoin knapper wird, treibe ich doch dadurch den Preis dann in die Höhe.
Und ich verhindere, dass er auf Null fällt, weil ich den halt nicht verkaufe. Aber ich setze dieses Preissignal nicht, dass ich wieder verkaufe. Ich kaufe ja nur und verkaufe nicht mehr. Genau. Dadurch ist halt das zweite Preissignal, das den Bitcoin-Kurs entwerten würde, so quasi ja nicht gegeben.
Nee, aber mein Punkt ist ja, dass wir den Preis des Bitcoins hochtreiben dadurch, was natürlich dann es für andere schwieriger macht, sich ein Bitcoin zu kaufen.
Weil sie halt mehr Geld dafür ich denke auch. Halt nicht, dass es darum geht, dass da ein großes Store of Value aufgebaut wird. Aber ich würde ganz kurz nochmal, um ein wirklich praktisches Anwendungsbeispiel, das jetzt abhängt, nicht als Store of Value in Afrika gesehen wird, sondern ich glaube halt wirklich im Peer-to-Peer-Cash-System, da ist halt der große Use Case. Aber ich würde halt wirklich gerne auf diesen CFRON mal eingehen. Und ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, es gibt einen Wikipedia-Artikel, Artikeln, ganz langen dazu, der auch unabhängig recherchiert ist und auch in anderen Bereichen. Denn es ist ja so, dass es noch immer zum Beispiel in Ländern wie Niger oder Mali, es so ist, dass die Landeswährung 1:1 gekoppelt ist an den Euro. Und die haben absolut überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie ihre Währung selbst zu gestalten. Da wird jede Zinsentscheidung von Lagarde halt 1:1 umgesetzt. Und sie haben halt auch keine Möglichkeit, irgendwie ihre eigenen Assets aufzubauen in Gold, in der eigenen Reservebank. Das liegt halt alles in Paris. Und da wird halt eben auch mit diesem Geld aus der Zentralafrikanischen Republik zum Beispiel auch wieder halt Geld gemacht, weil es ja da auch verleiht wird, was ja auch eine übliche Praxis ist. Und sie müssen halt jeden Rohstoff, den sie halt auch haben, verkaufen zuerst nach Frankreich, bevor sie irgendwo anders in ein anderes Land verkaufen dürfen. Und das ist halt eine echte, totale Emanzipation für sie, wenn sie von diesem Währungssystem, das sie ja noch immer so fesselt, aussteigen können und sagen, okay, es gibt ein echtes Peer-to-Peer, nur wir zwei, wir brauchen nur ein Smartphone, ein Feature-Phone und dann können wir schon die ganzen Werte überweisen. Und es ist kein Zufall, dass diese ehemaligen Kolonieländer von Frankreich die ärmsten Länder sind weltweit. Und das liegt an dem Währungssystem. Und das ist zum Beispiel auch ein Anwendungsfall, der mich auch total mitreißt, wo ich denke, okay, warum reden wir darüber nicht viel mehr?
Waren jetzt viele Thesen drin, ja. Viele Behauptungen, kann ich jetzt... Ja. Keine Ahnung, müsste ich mir mal anschauen. Es klingt etwas schwer nachvollziehbar, dass das Land alle Rohstoffe nach Frankreich verkaufen muss.
Ja. Warum das ist furchtbar.
Deswegen, ja. Ich kann mich damit zu wenig aus, deswegen kann ich da jetzt eher darauf eingehen. Das klingt für mich teilweise nicht ganz logisch. Und ob es nur an dem Währungssystem liegt oder ob auch, dass halt das Land, dass da so viel Misswirtschaft ist, dass sich da die Eliten bereichern, da viele Kriege geführt werden, eine hohe Korruption herrscht, würde ich mal auch nicht außer Acht lassen als Faktor dafür, dass die Länder sehr arm sind, weil sie eigentlich über einen großen Reichtum verfügen anhand von Bodenschätzen. Aber wenn halt das Geld draufgeht für irgendwelche Konflikte,
die auch teilweise auch unterstützt werden von den europäischen Ländern, die korrupte Elite dort. Da muss ich auch nur einen SZ-Artikel von Lumumba halt auch zitieren, damals auch wie Belgien stark die verschiedenen, schicke ich auch in den Shownotes, diese Eliten halt eben supportet hat, um weiter halt dieses System aufrechtzuerhalten. Und genauso Frankreich, die da halt in den jeweiligen Ländern dieses furchtbare Regime, bin ich ganz deiner Meinung, auch aufrechterhält, um halt diese Möglichkeit noch zu bekommen mit den Rohstoffen und zu importieren nach Frankreich, beziehungsweise ihre eigenen Produkte dorthin teurer zu verkaufen. Also,
ja, aber das ist doch ein Absatzmarkt, wenn die Leute kein Geld haben, wie soll ich denn da meine Produkte hinverkaufen?
Es gibt Beispiele von Laptops, die um 30% teurer sind als in Frankreich.
Aber das ist doch kein großer Absatzmarkt, wenn die Länder arm sind.
Mittlerweile doppelt so viel Bürger wie halt die Franzosen. Natürlich sind sie viel, viel ärmer, klar. Aber trotzdem ist es halt eine Möglichkeit, dass halt dann noch lokale französische Unternehmen einen Absatzmarkt finden, gut, wenn die Wirtschaft dort so unten gehalten wird.
Anguckt, wie groß der Anteil von Afrika was die wichtigsten Handelsnationen Frankreich sind. Hm. Glaube ich nicht ein afrikanisches Land an erster Stelle, sondern da stehen die europäischen Länder an erster Stelle, Deutschland vor allem.
Hm. Und, ja, klar.
Daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass Frankreich Afrika ausbeuten muss für seine Exporte, um seiner eigenen Wirtschaft zu helfen.
Ich würde jetzt nicht muss formulieren, es ist halt ein Nebeneffekt, ein ganz guter. Und dass sie halt auch die Rohstoffe zuerst kaufen dürfen und die jeweiligen Länder müssen halt Frankreich zuerst die Rohstoffe zu einem viel günstigeren Preis anbieten, bevor sie sie am Weltmarkt anbieten. Also steht auch im Wikipedia, also ich schicke den gerne Artikel zu.
Das würde ich mir näher anschauen, das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Ja gut, wir können ja auch über noch andere Dinge reden, wo man vielleicht dann noch mehr... Du meintest ja auch mal Verteilung von Bitcoin, dass das halt auch noch so ein großes Thema ist. Von Verteilung von Bitcoin, dass er derzeit ja recht, natürlich ungleich verteilt ist und die Bitcoiner sich ja auch immer ganz groß erhoffen, dass es auch eine Welt ist, die halt die Schere zwischen Arm und Reich verkleinert. Wie siehst du das? Denkst du, dass da Bitcoin eine Lösung ist oder hast du da eine andere Meinung?
Ja, also es ist ja auch in dem Video, dass ich halt die These aufgestellt habe, dass ich nicht glaube, dass die Welt gerechter sein wird, sondern nur anders ungerecht. Einfach basierend darauf, dass von den 21 Millionen Bitcoins 19 Millionen schon gemeint sind, also 90% sind schon verteilt. Und die Zahl der Bitcoin-Besitzer liegt bei ungefähr 20 Millionen, 21 Millionen hatte ich dann auf einer Seite recherchiert. Also das heißt, irgendwie es sind noch 2 Millionen Bitcoins übrig für, weiß ich, je nachdem, wie groß man es jetzt zieht. Wenn man jetzt die westlichen Länder nimmt, sind es irgendwie 800 Millionen Menschen. Und die, die jetzt schon Bitcoin haben, sind dann natürlich radikal im Vorteil, wenn dann tatsächlich der Bitcoin mal eingeführt wird. Dann gibt es halt die alle, die, ich weiß nicht, wie tausende Bitcoins haben, die sind doch dann irgendwie die neuen Könige in dieser Welt. Zumal es ja auch kein Bankensystem mehr in dem Sinne gibt, was Geld schaffen kann, sondern muss ja dann irgendwie, wenn ich jetzt einen Kredit brauche, weil ich eine Firma gründen will oder so, dann muss ich ja immer gucken, dass ich mir irgendwo das die Bitcoins besorge. Und wer halt dann die Bitcoin-Wale sind, dann halt die neuen Banken, die mir halt dann darüber bestimmen, wer halt das Geld kriegt. Dann gibt es halt die neuen Superreichen. Und es wird halt dann, wie gesagt, nicht gerechter sein, sondern nur anders ungerecht. Das war halt auch so eine These, die ich dort aufgestellt habe.
Genau, ja, da wollte ich auch nochmal so drauf eingehen. Und ich denke ja, Bitcoin ist halt jetzt nicht an sich ein perfektes System. Also es ist halt auch ein System, das sich halt auch immer weiterentwickelt. Und es ist jetzt, wie es dasteht, noch nicht so dieser Monolith, der wirklich perfekt ist. Und das ist natürlich ein Thema, dass die Verteilung oder die Ausschüttung an Bitcoins durch das Mining ja schon großteils durch ist. Die Frage ist halt, wie man so etwas dezentral halt auch am besten löst. Also es ist jetzt noch nicht so eine lange Historie, auf die Bitcoin zurückschicken kann. Blicken kann, das sind ja wirklich die ersten 5 Jahre oder so, lief es ja total noch irgendwie unter dem Radar und um ganz wenig Geld konnte man halt irgendwie ein Bitcoin kaufen und es wurde eher so ein Spielgeld gesehen. Es wurde halt auch viel wieder verkauft oder auch verloren von den ganz anfänglich Bitcoinern. Ich kenne da jetzt so auch ein paar, die haben halt Bitcoin einfach total achtlos auch irgendwo auf irgendeinem Laptop auch gelassen und jetzt sind sie halt auch mal weg. Und ich glaube, das ist halt auch schon mal so ein Punkt, dass relativ viele verloren gegangen sind, dass halt auch viele, und das muss man dann halt auch wirklich sagen, die das Potenzial schon ganz früh erkannt haben und aufgepasst haben und nicht wieder verkauft haben und diese ganzen mit Mt. Gox Skandale durchgehalten haben, dieses ganze Rauf und Runter, diese Krisen, dieses plötzlich, ich bin Millionär und weiß ich nicht, 3 Monate später, ich habe, weiß ich nicht, fast gar nichts mehr. Also all das irgendwie durchgehalten haben, ja auch eine gewisse Arbeit geleistet haben und von dem her würde ich sagen, Nein, nicht nur mentale Arbeit, sondern ich denke, dass man auch ein großes technisches Wissen haben muss, um das Bitcoin White Paper durchzulesen und sagen, okay, das ist ja revolutionär, das ist eine total neue technische Erfindung, dafür braucht man auch schon viel mentale oder viele Arbeit, die man dann schon mal reingesetzt hat, um so ein IT-Entwickler zu sein und das zu verstehen. Also als ich das zum ersten Mal durchgelesen habe, habe ich das Potenzial auch noch nicht so erkannt. Aber ich glaube, es haben viele halt eben erkannt, weil sie halt eine bessere Ausbildung in Informatik hatten als ich noch, würde ich so sagen. Ich sage mal, okay, es ist halt jetzt nicht perfekt. Es gibt sicher ein paar, die wirklich sehr, sehr viel Bitcoin haben und auch nochmal gehalten haben. Aber was halt der Unterschied ist zu dem jetzigen Geldsystem, ist, dass halt, wie du jetzt gerade sagst, nicht einfach durch Kredit mehr geschaffen werden kann, weil jetzt ist es halt so, je mehr ich besitze, umso höher kann ich leveragen. Und dadurch wird es halt über die Zeit immer ungerechter, das System. Und hier ist es halt nicht so, wenn ich halt irgendetwas, wenn ich Geld verdienen will, muss ich da halt ein bestimmtes Produkt oder Dienstleistung anbieten, für das ich auch Bitcoin bekomme. Oder wenn ich eine Dienstleistung bezahle, ist halt mein Bitcoin auch weg. Also es wird sich halt über die Zeit dann noch besser anpassen. Aber ich gebe dir schon recht, also am Anfang ist es halt sicher noch stärker, stärker verteilt als andere Währungen.
Ja, also es ist ja auch jetzt nicht so, dass ich jetzt, wenn ich jetzt einen Kredit von der Bank haben will, weil ich halt irgendwie mein Business aufbauen will, das ist ja auch, da stecke ich ja auch Arbeit rein. Also von der Kredit per se ist ja jetzt erstmal nichts Schlechtes. Also das ist halt die Basis für viele Leute, die halt ein Business gründen wollen, die selbstständig machen wollen, die halt irgendwie ihr Traum leben wollen.
Ja.
Natürlich gibt es die Spekulanten und so weiter, aber machen die den Großteil aus? Weiß ich jetzt auch nicht. Also ja, es gibt natürlich Leute, die auf Kredit irgendwie zocken und so weiter, aber die legt dann viel legt dann auch auf die Nase, wenn es halt nicht hinhaut. Und wie gesagt, per se den Kredit zu verteufeln, es ist die Basis für den Aufbau eines Business, für den Aufbau für den Start in die Unabhängigkeit. Mhm. Und das sollte man da auch nicht vergessen.
Ich bin total bei dir, also komplett ohne Kredit wird wahrscheinlich auch so eine Welt mit Bitcoin nicht funktionieren und das finde ich auch gut und es wird da wahrscheinlich auch Enttäuschungen geben, dass man einen Kredit gegeben hat an ein Unternehmen bei einem wahrscheinlich höheren Zins als heute und dann wirtschaftet dieses Unternehmen den Kredit nicht und kann den nicht zurückzahlen. Auch da kann es auch wieder zu einer gewissen Art von Krise kommen. Also ich würde das jetzt nicht ausschließen, dass es in einer Bitcoin-Welt überhaupt keine Krisen mehr gibt und auch überhaupt keinen Kredit mehr gibt. Die Frage ist halt, wie hoch ist er und vor allem, wie ist das bei den sozusagen Häuslebauern um die Ecke, weil der meiste Kredit wird ja durch diese Immobilienwirtschaft halt auch gemacht, wo man halt sich als Familie in so einem Kreditsystem nach einer gewissen Zeit bei sehr geringen Zinsen bald auch kein Haus mehr leisten kann. Also vielen Dank nochmal und natürlich ist auch dein Kanal und alles nochmal in den Shownotes unter Revivin-Rendite. Danke, Clemens.
Danke dir, Eva.
Ciao.
Wenn dir die Folge auch so gut gefallen hat, dann erzähle deiner Mutter, deiner Tochter, deiner Schwester oder Freundin von 1 Million Satoshi. Das hilft dem Podcast noch besser auffindbar zu machen und mehr Frauen von Bitcoin zu begeistern. Über eine gute Bewertung mit 5 Sternen auf Spotify oder Apple Podcast freue ich mich auch. Wenn du Feedback hast oder Fragen hast, schreib mir doch einen Kommentar, entweder über Apple Podcast, YouTube oder direkt im Artikel auf 1millionsatoshi.de. Darauf gehe ich beim nächsten Mal gerne ein. Wenn du den Podcast über eine Value-for-Value Podcasting 02 App hörst, wie Breeze oder Fountain, schicke mir doch ein paar Satoshi rüber oder booste mir Satz. Direkt über Lightning ist es auch möglich auf die Adresse eva@getalbi.com. Vielen Dank, dass du meine Arbeit unterstützt.